Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz an diesem Mittwoch, zu der ich herzlich begrüße Regierungssprecher Steffen Hebestreit und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Und wir begrüßen heute, wie so oft am Mittwoch, auch Gäste. Wir haben zu Gast den Bundesverband der Kommunikatoren e.V., ganz speziell mit der Fachgruppe Gesundheit. 25 Pressesprecher sind da, herzlich willkommen. Und wir haben 4 Studenten der Berliner Journalistenschule zu Gast. Herzlich willkommen Ihnen und uns, eine interessante Veranstaltung. Wir sind in der Haushaltswoche des Bundestags, deswegen gab es heute keine Kabinettssitzung, aber wir haben vorab eine Reiseankündigung aus dem Verkehrsministerium.
Ich darf Ihnen mitteilen, der Bundesdigitalminister Dr. Volker Wissing wird am 12. und 13. September am G20-Treffen der Digitalminister in Maceió, Brasilien teilnehmen. Die brasilianische G20-Präsidentschaft hat für dieses Jahr digitale Inklusion in den Mittelpunkt gestellt. In dem Kontext wird sich Minister Wissing bei dem Treffen insbesondere für ein freies, offenes Internet einsetzen. Weitere Themen, zu denen Erklärungen geplant sind, sind die Verbesserung der weltweiten und universellen Konnektivität, die globale Regulierung von künstlicher Intelligenz sowie die Integrität von Informationen. Neben den Beratungen im G20-Kreis wird Minister Wissing auch bilaterale Gespräche führen, unter anderem mit dem brasilianischen Digitalminister und dem US-amerikanischen Botschafter für Cybersicherheit und Digitalpolitik.
Danke. Gibt es dazu Fragen, Herr Rinke?
Ja, eine kurze Frage, aber ich nicht weiß, wie das bei den einzelnen Ministerräten gehandhabt wird. Nimmt Russland eigentlich an diesen G20-Gesprächen teil und würde es auch ein Treffen oder ein Gespräch von Herrn Wissing mit einem dann möglicherweise anwesenden russischen Minister geben?
Nach den Informationen, die wir haben, nimmt Russland an dem G20-Treffen teil, aber es sind keine Gespräche mit Russland geplant.
Danke.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann kommen wir zu anderen Fragen. Und ich habe vorab schon mal gefragt, welche Themen Ihnen auf der Seele brennen. Am häufigsten genannt wurde mir das Thema Migration. Damit fangen wir an auf der Liste. Ich sage mal kurz die Stichworte. Habe ich unter anderem noch Commerzbank, Autozölle, Waffenlieferungen an Israel und weiteres. Auch die TV-Debatte Trump-Harris. Wir beginnen mit dem Thema Migration bei Frau Kornmeier.
Und zwar die Frage nach dem weiteren Zeitplan. Also wie geht's jetzt weiter? Für welche dieser Vorschläge braucht es auch tatsächlich Gesetzesänderungen? Was ist eher organisatorischer Natur?
Genau. Soll ich an?
Ja, sehr gerne, also, Herr Kall.
Frau Kornmeier, ich kann erstmal natürlich auf das verweisen, was die Bundesregierung gestern Abend gesagt hat in der Pressekonferenz der Bundesinnenministerin, gemeinsam mit der Bundesaußenministerin und dem Bundesjustizminister, die ja gemeinsam diese Gespräche mit der Union und den Ländern im MPK-Vorsitz geführt haben. Und der Regierungssprecher wird bestimmt nochmal sagen, was der Bundeskanzler heute gesagt hat, nämlich, dass wir das Modell für europarechtskonforme und effektive Zurückweisungen, was gestern in dem Gespräch vorgestellt wurde, auch anschließend in der Pressekonferenz vorgestellt wurde, umsetzen werden als Bundesregierung. Da geht es vor allen Dingen um Rechtsdurchsetzung, um tatsächliches Handeln und die Maßnahmen, die an den Grenzen und in den grenznahen Gebieten stattfinden durch die Bundespolizei. Das ist vor allen Dingen eine Frage der Rechtsdurchsetzung im Rahmen des geltenden europäischen Rechts, im Rahmen des geltenden nationalen Rechts und betrifft vor allen Dingen die Fälle, in denen andere EU-Mitgliedstaaten für das Asylverfahren zuständig sind. Diese Fälle sollen sehr schnell geprüft, sehr schnell bearbeitet werden und dann auch direkt in diesen EU-Mitgliedstaat, der für das Asylverfahren zuständig ist, zurückgewiesen werden. Also nicht unsere Nachbarstaaten zusätzlich belasten in irgendeiner Weise, sondern tatsächlich dorthin zurückgewiesen werden, wo auch der zuständige Mitgliedstaat ist. Dafür hat die Bundesinnenministerin ein Verfahren erarbeiten lassen, eng abgestimmt in der Bundesregierung, das gestern vorgestellt. Und das gilt es jetzt umzusetzen. Dafür ist vor allen Dingen eine enge Kooperation mit den Bundesländern notwendig, die ja gestern schon mit am Tisch saßen und natürlich auch ihre Bereitschaft erklärt haben, darüber sehr schnell weiter zu beraten. Und genau das wird passieren, dass wir die weiteren Beratungen mit den Bundesländern suchen, um diese Verfahren sehr schnell durchzuführen. Ich will nochmal sagen, dass Zurückweisungen bereits stattfinden und in großem Umfang stattfinden. Und das geht manchmal unter in der Debatte. Es sind über 30.000 Personen an den deutschen Grenzen zurückgewiesen worden seit Oktober letzten Jahres, an den 4 Binnengrenzen, an denen bisher Grenzkontrollen stattfinden, zu Polen, Tschechien, Österreich und der Schweiz. Sie wissen, ab dem nächsten Montag wird es Binnengrenzkontrollen an allen deutschen Grenzen geben. Die hat die Bundesinnenministerin am Montag angeordnet. Das heißt, Zurückweisungen in Fällen, in denen Personen zum Beispiel keine gültigen Dokumente, gefälschte Dokumente haben, kein Visum haben, keine andere Einreiseberechtigung haben, werden in noch größerem Stil stattfinden können. Und zusätzlich geht es eben auch um die Asylfälle, in denen andere Mitgliedstaaten zuständig sind und dafür das gestern vorgeschlagene Verfahren. Und ich will auch noch mal sehr deutlich sagen, schon gesagt, das ist im Rahmen des geltenden nationalen und europäischen Rechts. Und es ist vor allen Dingen kein nationaler Alleingang, sondern es ist ein Handeln im Rahmen der Strukturen, der Verfahren des Rechts der Europäischen Union und ermöglicht auch, dass wir weiter in enger Abstimmung mit unseren Nachbarstaaten handeln, was uns sehr wichtig ist, was auch ganz konkret an unseren Grenzen ja bedeutet, gemeinsame Streifen, gemeinsame Polizeizentren und so weiter. Andere Modelle, die da vorgeschlagen worden sind, würden das aufs Spiel setzen. Und dazu ist die Bundesregierung nicht bereit. Also es geht darum, weiter in Europa ganz eng zusammenzuarbeiten. Und das ist mit dem Verfahren, was wir vorgeschlagen haben, möglich.
Kann ich dann nachfragen? Also insbesondere dieser Teil, dass der Bundespolizei eine wesentlich größere Rolle zukommen soll, das geht im Rahmen der geltenden Regelung oder braucht es da Anpassungen?
Also Stand jetzt gehen wir davon aus, weil das genau Verfahren auf Basis des geltenden Rechts sind. Wenn sich aus den Beratungen mit den Ländern Anpassungsbedarf in bestimmten Bereichen ergeben sollte, dann wird es dazu schnell Vorschläge geben. Aber Stand jetzt geht es um die konsequente Durchsetzung des Rechts, um schnellere Verfahren und tatsächlich ja eine ganz erhebliche Rolle der Bundespolizei, die eben unmittelbar künftig prüfen soll, ist ein anderer EU-Staat zuständig und die dann auch die Zurückweisung, wenn dieses schnelle Verfahren abgeschlossen ist, die Zurückweisung selber vornehmen soll.
Herr Rinke?
Ja, Herr Karl, direkt da anschließend, weil mir da auch ein paar Sachen noch nicht ganz klar sind. Also wenn ich Sie richtig verstanden habe, wird jetzt mit den Ländern weiterverhandelt. Das heißt, die Gespräche trennen sich jetzt wieder. Statt dieser gemeinsamen Runde mit Union und Ländern reden Sie jetzt mit den Ländern um die praktische Umsetzung dieser Transitzentren, was weiß ich, wie man die jetzt nennt, Aufnahme, Lager in Grenznähe. Ist das A richtig und wer bezahlt die eigentlich? Gehen Sie davon aus, dass die Länder das bezahlen oder übernimmt der Bund die Kosten?
Mit den Ländern beraten. Es geht da um verschiedene Modelle. In Fällen der Fluchtgefahr können Gerichte Haft anordnen. Das ist auch jetzt möglich. Dann geht es um Abschiebehaft. Es geht aber auch um Fälle, in denen keine Haft angeordnet wird, wo es zum Beispiel um eine Residenzpflicht, um eine strikte Wohnsitzauflage geht. Es geht darum, dass sich Personen dann dem nicht entziehen können, dass sie in kurzer Zeit nach Abschluss dieses Dublin-Verfahrens zurückgewiesen werden. Und genau da geht es jetzt darum, das mit den Ländern zu beraten, solche Einrichtungen zu betreiben und insbesondere auch Abschiebehaft und Ähnliches zu betreiben, ist Sache der Länder. Und ist ja auch bisher Sache der Länder. Und insofern geht es da um ein enges Zusammenwirken, wie immer im Migrationsbereich, wo der Bund die Gesetze macht und mit der Bundespolizei natürlich eine starke Rolle vor allen Dingen in den Grenzgebieten hat und als Grenzpolizei hat, aber die Länder für Aufnahme, Unterbringung und so weiter zuständig sind und auch die Justiz der Länder eine wichtige Rolle hat. Das hat auch der Bundesjustizminister gestern betont. Die Verwaltungsgerichte, die natürlich im Falle von Klagen, weil natürlich Rechtsschutz besteht im Rechtsstaat, auch sehr schnell entscheiden sollten. Insofern haben die Länder da eine starke Rolle und Bund und Länder sind dazu aber auch permanent in Kontakt. Ja, Sie wissen, wir haben Asylverfahren beschleunigt und digitalisiert. Wir haben ganz viele Prozesse schon schneller und einfacher und digitaler gemacht. Das alles im Zusammenwirken mit den Ländern. Und jetzt geht es eben auch da darum, noch stärkere Maßnahmen gegen die irreguläre Migration zu treffen und das gemeinsam mit den Ländern zu machen. Da ist auf allen Ebenen ein permanenter Kontakt, sowohl natürlich auf den Fach- wie auf den politischen Ebenen.
Darf ich kurz nachfragen? In den letzten Tagen ist ja diskutiert worden, dass ein Problem in diesem ganzen Dublin-System darin besteht, dass einzelne Länder, die eigentlich die Zuständigkeit hätten, wie Italien zum Beispiel, einfach gar keine Leute zurücknehmen oder dass deutsche Gerichte verbieten, dass man nach Griechenland abschiebt. Was passiert denn mit denen? Warum soll das jetzt die bessere Lösung sein? Dann sitzen die Leute dort, aber können ja trotzdem nicht nach Italien zurückgeschickt werden.
Ja, das sind natürlich bestehende Probleme im europäischen Rahmen und im Dublin-System, die es weiter zu lösen gilt. Und da kann man nur immer weiter drüber verhandeln. Im Umkehrschluss hat ja Deutschland auch, nimmt keine freiwilligen Aufnahmen mehr aus Italien vor, wie Sie wissen, weil Italien die Dublin-Fälle derzeit nicht zurücknimmt. Über das gilt es weiter zu verhandeln. Und vor allen Dingen gilt es, das europäische Asylsystem, das gemeinsame europäische Asylsystem, was ja beschlossen ist, umzusetzen und nichts zu tun, was diese Umsetzung gefährdet. Weil daran hat Deutschland das allergrößte Interesse, dass das, was wir in fast 10-jährigen Verhandlungen erreicht haben, gemeinsam mit Frankreich und einigen anderen, dass das jetzt auch umgesetzt wird, weil das ja gerade in dem Dublin-System zu ganz erheblichen Veränderungen führt und zu einer starken Entlastung führt, dadurch, dass Verfahren, die nur eine geringe Aussicht dann auch auf Schutz in der EU haben, Schutzquoten von unter 20%, dass die schon an den Außengrenzen stattfinden. Das sind natürlich Dinge, wo dann die Außengrenzstaaten auch sehr gefordert sein werden und die Unterstützung Deutschlands und der Europäischen Kommission brauchen. Das wollen wir, dass das weiter umgesetzt wird. Und in den Dublin-Fällen, in denen das im Moment nicht funktioniert, gilt es natürlich weiter zu warnen und Druck auszuüben. Es gibt aber auch diverse Mitgliedstaaten, mit denen die Kooperation auch derzeit gut läuft und wo wir Verfahren beschleunigen können.
Herr Decker.
Wie steht es denn mit dem Personal, das dafür erforderlich ist? Und schafft die Bundespolizei das mit dem jetzt vorhandenen Personal? Muss da umgeschichtet werden? Und wie viele, wenn das jetzt ab morgen gelten würde, wie viele Menschen, wie viele Flüchtlinge wären davon ungefähr betroffen?
Also Personal, Bundespolizei, Sie wissen, kann man auch gerade jetzt in der Haushaltswoche betonen. Der Haushalt BMI wird morgen verhandelt im Bundestag. Also Sie wissen, das haben wir immer gesagt, das ist ein Sicherheitshaushalt, weil für die innere Sicherheit erhebliche zusätzliche Investitionen vorgesehen sind im Haushaltsentwurf der Bundesregierung mit erneut 1.000 zusätzlichen Stellen für die Bundespolizei. Ebenso wie in den letzten Jahren. Das heißt, diese Bundesregierung hat die Bundespolizei jedes Jahr um 1.000 Polizistinnen und Polizisten verstärkt, die auch da sind, weil das die Anwärter sind, die dann übernommen werden, also die ausgebildet und übernommen werden. Und insofern eine ganz erhebliche Verstärkung der Bundespolizei mit Personal, den 1.000 Stellen, aber auch mit zusätzlichen Sachmitteln. Die Bundespolizei hat mit Abstand den größten Etat, den sie bisher hatte und ist bisher nicht bekannterweise verstärkt worden, weil das eben auch notwendig ist und die Aufgaben der Bundespolizei das erfordern. Und dann werden wir sehen, ob mit diesen 1.000 Stellen pro Jahr mehr die Bundespolizei diese Aufgaben auch auf eine längere Sicht alle erfüllen kann oder ob da zusätzliches Personal noch darüber hinaus notwendig sind. Aber erstmal gehen wir davon aus, dass die Bundespolizei dazu natürlich in der Lage ist und diese erheblichen Verstärkungen der Bundespolizei da auch wirken werden. Das Zweite zu den Zahlen, Herr Decker, das kann ich Ihnen noch nicht sagen. Es ging jetzt darum, ein europarechtskonformes Modell zu entwickeln, das jetzt mit den Ländern zu beraten. Und dann wird man sehen, inwiefern man da Zahlen auch prognostizieren kann. Das ist jetzt noch zu früh.
Du, sag mal, Kira, ganz unter uns, du bist die Jüngste hier?
Ja.
Warum arbeitest du hier eigentlich?
Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland sind und weil hier keine Werbung läuft.
Und woher kommt die Kohle für dein Gehalt?
Per Banküberweisung oder PayPal von den Leuten, die uns zuschauen oder zu hören.
Wie das geht,
seht ihr in der Podcast-Beschreibung.
Herr Jessen.
Herr Kall, können Sie mal erläutern, auf welchem Wege bei Anwendung dieses neuen Regelwerks man in Zukunft in Deutschland legal einen Asylantrag stellen könnte?
Wenn kein anderer EU-Mitgliedstaat zuständig ist, weil es keine Anhaltspunkte dafür gibt, dass die Person dort einen Asylantrag gestellt hat oder hätte stellen können, weil es keinen Eurodac-Treffer gibt, weil es die Befragungen keine Anhaltspunkte dafür ergeben, dann ist Deutschland weiter für den Asylantrag zuständig, wird das Asylverfahren hier geführt.
Ja, dieses Wenn umfasst allerdings so ziemlich alle bekannten Reisewege. Es sei denn, jemand landet direkt in Frankfurt oder schwimmt durch die Ostsee. Das heißt, diese Regelung ist aber unterm Strich per Definition ein Hebel, um Asylanträge in Deutschland weitestgehend zurück gar nicht stellbar zu machen. Wie gehen Sie mit dem Problem der sogenannten grünen Grenze um? Das hat sie in der Vergangenheit immer als einen Zugangsweg, dann, wenn Kontrollen an den offiziellen Grenzübergängen stattfinden, ich will mal sagen, bewährt. Wie gehen Sie dagegen, gegen diese Möglichkeit, die Umgehung in Zukunft vor?
Solche Möglichkeiten bestehen natürlich und lassen sich nicht hundertprozentig ausschließen, auch durch die starken Maßnahmen der Bundespolizei an den Grenzen nicht hundertprozentig ausschließen. Es geht auch nicht darum, Deutschland völlig abzuschotten. Es gibt Grenzkontrollen künftig, wie gesagt, an allen Binnengrenzen, die flexibel und lageabhängig vorgenommen werden. Das heißt auch nicht an jeder Straße gleichzeitig. Es geht auch darum, die Wirtschaft, den Handel, den Pendlerverkehr und so weiter Bürgerinnen und Bürger nicht übermäßig zu entlasten, sondern das immer sozusagen mit Augenmaß vorzunehmen, vor allem die Schleuserrouten zu durchkreuzen, Schleuser zu stoppen, Kriminelle zu stoppen an den Grenzen, aber nicht den Grenzverkehr völlig aufzuhalten. Und neben diesen Kontrollen an Straßen im Bahnverkehr gibt es natürlich auch weiterhin Schleierfahndungen im Grenzgebiet. Aber Sie haben natürlich völlig recht, an zigtausend Kilometern Grenze rund um Deutschland ist es möglich, auch mal über die grüne Grenze zu kommen, und wird es weiter Fälle geben, wo Deutschland auch für das Asylverfahren zuständig ist, weil sich eben keine Zuständigkeit eines anderen Staates begründen lässt. Aber das ist das geltende europäische Recht. Deutschland ist ein Staat der Sekundärmigration und nicht ein Staat der Ersteinreise in aller Regel. Und zunächst sind die Staaten der Ersteinreise zuständig. Und Deutschland hat seine humanitäre Verantwortung in einem sehr, sehr hohen Maße wahrgenommen, auch in einem viel höheren Maße als viele andere Mitgliedstaaten. Nochmal daran erinnern, dass in Deutschland etwa 1,2 Millionen Geflüchtete aus der Ukraine leben, dass wir darüber hinaus hohe Asylzahlen, vor allen Dingen aus Syrien und Afghanistan, haben und dass wir eine Gesamtbelastung haben, auch wenn die aktuellen Zahlen sinken, was sehr gut ist. Wir sind bei -20% auch im Jahresvergleich über die letzten Monate hinweg. Bei den Asylzahlen im Vergleich zum letzten Jahr haben wir einen deutlichen Rückgang. Trotzdem ist die Gesamtbelastung in den Kommunen, in den Schulen, Kitas, in den Aufnahmeeinrichtungen, im gesamten Aufnahmen- und Integrationssystem weiter sehr, sehr hoch, weil natürlich viele Syrer, Afghanen, jetzt die Menschen aus der Ukraine weiter da sind. Und das erfordert eben noch stärkere Maßnahmen zur Begrenzung der irregulären Migration, damit Deutschland da weiter auch in der Lage ist, seine humanitäre Verantwortung überhaupt zu erfüllen.
Herr Lehmann.
Meine Frage an Herrn Herberstreit. Gestern Donald Tusk hat sich sehr verärgert gezeigt und hat gesagt, dass das ist Alleingang von Deutschland, was passiert, dass die Grenze wird quasi geschlossen und dass Deutschland bricht die europäische Prinzipien, und Polen will mit allen Deutschland-Nachbarn sprechen darüber. Inwiefern nehmen Sie ernst diese Sorgen und Vorwürfe, die nicht nur aus Polen, aber auch aus Österreich gehen?
Also grundsätzlich nehmen wir alles ernst, was unsere Nachbarn, gerade mit denen wir ganz besonders enge Beziehungen haben, wie Polen oder auch Österreich, was sie sagen. Und das ist ja auch ein Argument, was man immer wieder wägen muss in der sehr aufgeheizten Diskussion, in denen es ja noch viel weitreichendere Vorschläge in den letzten Tagen gegeben hat. Gleichzeitig ist es so, dass es auch europäische Verpflichtungen gibt, Menschen zu registrieren im eigenen Land, und dass dort dann auch das Asylverfahren durchgeführt wird. Aber ich gehe davon aus, dass wir in engen Kontakt auch mit unseren Freunden in Polen, unseren Freunden in Österreich und all den anderen Anrainerstaaten, die jetzt von diesen Kontrollen, die ja nicht neu sind mit Blick auf Polen, sondern das ist das, was bereits seit Oktober vergangenen Jahres läuft, und es läuft so unser Erleben gut. Und es gibt keine massiven Staus an den Grenzübergängen oder Behinderungen für Pendler. Das ist ja immer eine Sorge, die man dabei haben muss. Und gleichzeitig ist es so, das hat Herr Kall ja jetzt auch nochmal ausgeführt, worum es geht, uns auch in der Lage weiterhin zu halten, dass wir den humanitären Anforderungen, die auf dieses Land zukommen und die dieses Land stemmen muss, das auch hinzukriegen. Und insofern, glaube ich, wird es enge und gute Gespräche und Absprachen mit den Nachbarländern auch geben. Und trotzdem werden wir an der Linie, die der Bundeskanzler, die Bundesinnenministerin, diese Bundesregierung ja vor geraumer Zeit schon vorgegeben hat, festhalten.
Dann meine Zusatzfrage an Herrn Kahl, weil heute, wenn man liest, viele regionale Zeitungen, auch in Polen, es gibt eine Sorge, dass nach dem 16. September die Kontrollen werden noch mehr verstärkt. Können Sie das irgendwie so zuordnen? Werden die Kontrollen zusätzlich an den Grenzen zu Dänemark, Holland und so weiter eingeführt? Oder werden die auch zu diesen Ländern wie Polen, Tschechien, Schweiz nach dem 16. September verstärkt?
Nein, die Kontrollen finden weiter lageabhängig statt, wie es der Polizei heißt. Das heißt immer so, wie es die aktuellen Sicherheitserfordernisse, die aktuelle Lage erfordert. Und deswegen gehe ich da nicht von einer Veränderung aktuell aus, sondern es kommen eben an anderen Grenzgebieten kommen Kontrollen hinzu. Und gerade mit Polen, muss man sagen, gibt es eine ganz enge Zusammenarbeit, wenn Sie etwa nach Frankfurt-Oder oder in andere Städte gucken, wie das da läuft, mit gemeinsamen Polizeizentren, gemeinsamen Streifen, einem gemeinsamen Vorgehen an der Grenze. Und genau dieses kooperative, gemeinsame europäische Vorgehen, gerade mit Polen und mit anderen Nachbarstaaten, wollen wir ja fortsetzen. Deswegen eben keine Konstruktion, die sich sozusagen außerhalb des geltenden europäischen Rechts bewegen. Deswegen keine Zurückweisungen in einem Maße, wie das die Union gefordert hat, sondern genau in Handeln innerhalb des europäischen Systems und ein kooperatives Handeln, kein nationaler Alleingang. Das ist uns sehr wichtig zu betonen.
Herr Rinke.
Ja, ich würde direkt da ganz gerne anknüpfen an die Abstimmung mit den europäischen Partnern. Eine Frage an Herrn Hebestreit, vielleicht auch Herrn Kall. Warum gibt es nicht so eine Art europäische Konferenz mit allen Nachbarstaaten, in denen die Bundesregierung dann genauer erklären kann, was sie eigentlich vorhat, was sie nicht vorhat, um diesen Eindruck zu erwecken, dass es eben doch ein deutscher Nationalgang sei? Genauso ist es nämlich in etlichen Mitgliedstaaten der EU-Nachbarstaaten angekommen. Also gibt es solche Planungen, ein gemeinsames Treffen mit den Nachbarstaaten zu machen, oder will man das jeweils bilateral klären?
Mir sind keine Planungen in dieser Hinsicht bekannt, sondern das wird bilateral mit jedem Einzelnen genau erläutert werden. Und deswegen ist es ja so wichtig, dass neben den aufgeheizten politischen Debatten, die einen sehr beschäftigen, auch immer die Ergebnisse von Debatten auch mitgeteilt werden, dargelegt werden können, auf das auch unsere europäischen Partnerinnen und Partner wissen, was auf sie zukommt, beziehungsweise was auch nicht auf sie zukommt. Das ist immer gut, wenn man sich gegenseitig informiert hält, dann sind auch gewisse schnelle Reaktionen dann gar nicht mehr so nötig.
Das auch nochmal sagen, dass wir natürlich mit allen europäischen Partnern im ganz engen Kontakt stehen und dass auch bevor die Anordnung der weiteren Binnengrenzkontrollen am Montag erfolgt ist, natürlich zu allen Kontakt bestand und alle vorher informiert waren, bevor die Öffentlichkeit informiert wurde und es auf allen Ebenen da laufenden Kontakt gibt und dass wirklich auch Thema in jedem Innenrat, bei jeder Beratung der EU-Innenminister ist und in ganz vielen bilateralen Kontakten. Also da besteht ein permanenter Kontakt.
Darf ich noch kurz nachfragen, Herr Kall, weil das einfach auch in westlichen Nachbarländern für Unruhe sorgt, weil man Corona-Erfahrungen gemacht hat mit Grenzschließungen. Sie haben jetzt gesagt, es wird keine Grenzschließung geben, aber vielleicht können Sie noch mal genauer beschreiben, wie die Kontrollen dann aussehen. Also müssen nicht auch Lieferwagen kontrolliert werden, weil wir wissen, dass Schleuser eben auch solche Verkehrsmittel nutzen, um Migranten hier ins Land zu bringen. Also wie sehen diese Kontrollen dann wirklich aus? Werden die Züge kontrolliert? Werden Lieferwagen, Lastwagen etc. auch kontrolliert?
Ich würde davon ausgehen, dass das so wie bisher an den vier Grenzen, wo bisher kontrolliert wird, ablaufen wird, dass die Bundespolizei da kontrolliert, wo sie Anhaltspunkte hat, insbesondere für Schleuser, für sonstige grenzüberschreitende Kriminalität, da gezielt auch Fahrzeuge rauszieht, Kontrollen vornimmt und alles in Abstimmung mit den Nachbarstaaten dafür tut, dass der Grenzverkehr und die Wirtschaft in den Grenzregionen, Menschen in den Grenzregionen so wenig wie möglich belastet werden. Da muss man auch sagen, zu Österreich finden diese Kontrollen jetzt seit 9 Jahren statt. Da hat sich das lange eingebürgert, könnte man sagen. Da gibt es eine bewährte Praxis. Während der Europameisterschaft fanden Kontrollen zu allen europäischen Nachbarstaaten statt. Auch da ist es, obwohl Millionen Gäste nach Deutschland gekommen sind, es einen ganz erheblichen Reiseverkehr gab, nicht zu so großen Belastungen gekommen. Und das ist natürlich weiterhin auch wichtig, gleichzeitig aber Schleuserkriminalität da effektiv zu bekämpfen.
Herr Jessen.
Vielleicht war ich unaufmerksam. Auf welche Gesamtheit bezieht sich der Rückgang, der aktuelle Rückgang um 20%?
Das sind die Asylantragszahlen in diesem Jahr, die jetzt über die Monate bis einschließlich August hinweg bei gut 21% unter denen des letzten Jahres liegen. Im Monatsvergleich August zu August des Vorjahres ist der Unterschied noch mal wesentlich signifikanter. Und die Zahlen finden Sie alle beim BAMF online.
wenn ich noch eine Anmerkung zu Ihrer Antwort auf meine erste Frage machen darf.
Herr Jessen, stopp. Ich habe viele Themen auf der Liste. Wir sind hier, um Fragen zu stellen, nicht um Anmerkungen zu machen. Wenn Sie noch eine Nachfrage haben, gerne.
Ja, die Anmerkung mündet in einer Frage, Frau Vorsitzende.
Dann bitte kurz.
Wenn ich mich nicht verhört habe, dann sagten Sie, es gehe darum, die Bürgerinnen und Bürger und die Wirtschaft nicht übermäßig zu entlasten.
Dann sollte ich das gesagt haben, wäre das ein Versprecher, zu belasten natürlich, nicht übermäßig zu belasten, sondern Grenzkontrollen immer mit Augenmaß vorzunehmen. Wie gesagt, die finden auch schon statt, haben an vielen Grenzen schon stattgefunden und da gelingt das ziemlich gut.
Danke für die klärende Antwort.
Sorry. Dann habe ich zu diesem Thema keine weiteren Fragen gesehen. Dann hat Herr Rinke ein neues Thema. Stichwort war Commerzbank.
Bitte, Stichwort was?
Commerzbank. Ah,
ja. Ja, ich hatte, weil ich mehrere Frage Themen genannt hatte. Ich wusste nicht, welches jetzt drankommt. Ja, eine Frage ans Finanzministerium. Es gibt ja jetzt die Meldung, dass UniCredit eingestiegen ist bei der Commerzbank. Ich hätte ganz gerne gewusst, was eigentlich mit den verbleibenden Anteilen passiert. Wird die Bundesregierung das nutzen, um jetzt noch andere Partner reinzuholen oder wäre das Finanzministerium für eine Übernahme der Commerzbank?
Ja, vielen Dank für die Frage. Ich kann Ihnen dazu erstmal sagen, der Bund hat am gestrigen Dienstag ein erstes Aktienpaket an der Commerzbank AG veräußert. Das ist richtig. Der Verkauf der Beteiligung wurde im Rahmen eines marktschonenden und diskriminierungsfreien Verfahrens durchgeführt durch die Finanzagentur. Sie hat insgesamt 4,49% der Anteile der Commerzbank veräußert oder die Veräußerung bekannt gegeben. Das Gebot der UniCredit lag mit 13,20 Euro deutlich über allen anderen Angeboten und damit auch über dem gestrigen Schlusskurs von 12,60 Euro. Der Bund ist, wie Sie wissen, dem Gebot der Wirtschaftlichkeit verpflichtet. Und deswegen hat die Finanzagentur dementsprechend dem mit größtem Abstand höchsten Gebot zugeteilt. Der Bund wird jetzt die neue Situation erstmal grundsätzlich analysieren und vielleicht noch zu Informationen über den weiteren Umgang mit der verbliebenen Beteiligung von 12% entscheidet ja dann auch der interministerielle Lenkungsausschuss.
Ja, wenn ich kurz nachfragen darf, aber wenn Sie das so begründen, dass natürlich der Bund und die Finanzagentur nach Wirtschaftlichkeit gehen und das höchste oder ein sehr gutes Angebot angenommen haben, könnte man ja daraus schließen, dass wenn UniCredit nochmal ein sehr gutes Angebot für die restlichen 12% macht, die Bundesregierung dann auf jeden Fall zustimmen wird.
Wie gesagt, es wird jetzt erstmal, der Bund wird jetzt erstmal die neue Situation analysieren. Die Finanzagentur hat es auch kommuniziert in ihrer Pressemitteilung, dass jetzt erstmal eine 90-tägige Sperrfrist vereinbart wurde für eine weitere Veräußerung. Und vielleicht noch zum Verfahren. Wie ich schon gesagt habe, es handelt sich um ein transparentes und diskriminierungsfreies Verfahren im Rahmen des sogenannten Bookbuilding-Verfahrens. Dieses stand allen Investoren offen, ihr Interesse innerhalb dieses Verfahrens zu bekunden. Und das haben natürlich viele getan und nebenbei auch die UniCredit.
Herr Nienaber, Sie waren noch.
Eine Nachfrage auch zu Commerzbank. Inwieweit war die Bundesregierung über die Absicht der UniCredit, einen solch großen Anteil zu kaufen, informiert? Gab es davor Gespräche oder hat es die Bundesregierung genauso überrascht wie die meisten anderen Marktteilnehmer?
Wie gesagt, innerhalb dieses Verfahrens haben viele Investoren ihr Interesse bekundet, auch die UniCredit, und es gab vorab kein konkretes Angebot der UniCredit.
Nochmal Herr Jessen. Herr Rinke, Entschuldigung.
Ich hätte ganz gerne nachgefragt, Herr Hebestreit, ob es seitens des Kanzleramtes oder des Kanzlers Einwände dagegen gäbe, dass dass UniCredit die Commerzbank übernehmen würde und möglicherweise auch die Geschäftsführung dann nach Italien abwandert.
Herr Rinke, Sie sind ja jetzt auch schon wie ich länger in diesem Saal und wissen, wie wir auf hypothetische Fragen grundsätzlich antworten und hypothetische Fragen, die dann auch noch Marktbewegung hinter sich nachvollziehen müssen, schon mal gar nicht.
Aber Entschuldigung, wenn ich nachfrage, was ist daran hypothetisch, wenn ich frage, ob der Kanzler ein Problem damit hätte, dass UniCredit
Konjunktiv 2 sollte Ihnen das Signal geben, ob er ein Problem hätte, wenn es so wäre, ist aus meiner Sicht ziemlich genau das, was grammatikalisch eine Hypothese ist.
Dann sehe ich dazu keine weiteren Fragen mehr. Und Herr Nien aber interessiert sich noch für das Thema Autozölle.
Ja, ist eine Frage an Herrn Hebestreit. Der spanische Ministerpräsident Sanchez hat die EU-Kommission, auch alle anderen EU-Mitglieder aufgefordert, den Vorstoß zur Einführung von Ausgleichszöllen für chinesische E-Autos nochmal zu überdenken. Die erste Frage wäre, inwieweit ist dieser Vorstoß mit Olaf Scholz abgestimmt? Man weiß ja, die beiden verstehen sich sehr gut, sind Mitglieder der Europäischen Sozialistischen Partei. Also gab es davor Gespräche und Abstimmungen? Und würden Sie sagen, dass die EU-Kommission jetzt dieses Vorhaben eigentlich noch umsetzen kann, wenn so zwei große und einflussreiche Mitgliedsländer wie Deutschland und Spanien eigentlich dagegen sind? Danke.
Die Bundesregierung hat ja sehr früh ihre Skepsis gegen die Pläne der Europäischen Union auch hier bekundet und hat nochmal deutlich gemacht, dass sie sehr begrüßt, dass parallel zu der Vorbereitung von Strafzöllen ja auch weiterhin Gespräche zwischen der chinesischen Führung und der Europäischen Union laufen, um solche Zölle zu verhindern. Und an dieser Position hat sich aus unserer Sicht nichts verändert. Und wenn andere europäische Länder auch merken, dass das nicht im Sinne unserer Industrie sein kann, dann ist das nur gut.
Eine Nachfrage. Also gab es vor da Gespräche zwischen Scholz und Sanchez? Ist das abgestimmt? Man braucht ja letztendlich eine qualifizierte Mehrheit, um der EU-Kommission da ein Stoppschild hinzusetzen.
Nina, aber zu internen Gesprächen sage ich hier auch für gewöhnlich nichts. Ich habe ja aber darauf hingewiesen, dass die Stoßrichtung eine ist, die wir teilen.
Herr Rinke?
Ja, direkt eine Nachfrage dazu. Herr Hebestreit, haben Sie denn mittlerweile eine ausreichende Mehrheit, um diese Strafzölle in der Zukunft wieder abzuwenden?
Im Augenblick laufen die Gespräche zwischen der Europäischen Union und der chinesischen Führung, um, bevor diese Strafzölle dann wirksam werden, eine gütige Einigung hinzukriegen, die beide Seiten, die chinesische Seite und auch die europäische Seite, befriedigt. Und darauf setzt man jetzt alle Energie, und alles Weitere gehört zu diesen hypothetischen Fragen, die wir gerne dann, wenn es soweit ist, miteinander diskutieren können.
Weitere Fragen? Dazu nochmal, dann aber VW, glaube ich.
Aber genau. Ja. Ich hätte noch eine Frage zu VW. Die richtet sich jetzt sowohl an Herrn Haufe als auch an Herrn Hebestreit. Die Bundesregierung hat jetzt zu VW noch nicht sehr viel gesagt. Jetzt hat mittlerweile die Geschäftsführung die Verträge zur Beschäftigungssicherung bei VW zu Ende des Jahres gekündigt. Und ich hätte ganz gerne gewusst, ob man diese Entwicklung mit Sorge sieht. Oder ob das ein Schritt ist der Konzernleitung, den Sie jetzt als nicht so gravierend halten?
Ich würde den gar nicht von dieser Stelle aus beantworten wollen oder was heißt beantworten wollen, gar nicht werten wollen. Grundsätzlich ist es so, dass die Bundesregierung, der Wirtschaftsminister, der Bundeskanzler eng mit allen Beteiligten im Gespräch sind, und die Herausforderungen beim Volkswagen-Konzern sind bekannt. Der Bundeskanzler hat ausführlich auch mit der Gesamtbetriebsratsvorsitzenden dazu gesprochen. Die Gespräche laufen jetzt innerhalb dieses Konzernes ab, und das muss man jetzt weiter beobachten. Und wichtig ist, dass der Volkswagen-Konzern schlagkräftig bleibt und eine erfolgreiche Zukunft hat.
Haben Sie noch was?
Ich muss dem nicht jetzt unbedingt was hinzufügen.
Weitere Fragen dazu sehe ich nicht. Dann hat Herr Warwick ein neues Thema.
Das Lübecker Unternehmen Lübecker Marine ist Eigentümer des Frachters MV Katrin, der derzeit 8 Container mit RDX-Sprengstoff sowie 60 Container mit TNT transportiert. Endbestimmungsort ist Israel, genauer gesagt das größte israelische Militärunternehmen Elbit System. RDX-Sprengstoff ist ein Kernelement für die Produktion von Fliegerbomben und Raketen. Jetzt hat Namibia mit Verweis auf die völkerrechtliche Lage und den Entscheidungen des Internationalen Gerichtshofs in Bezug auf Israels Agieren in Gaza und Westbank ein Andocken an allen namibischen Häfen untersagt. Da würde mich interessieren, wie wertet denn die Bundesregierung als schlussendliche Aufsichtsbehörde das Agieren des Unternehmens, und schließt sie sich der Einschätzung der namibischen Behörden an, dass der Transport der besagten Sprengstoffe an Israel gegen die Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs und damit gegen Völkerrecht verstößt?
An welches Ressort richtet sich die Frage?
Ans Auswärtige Amt und im Zweifel Wirtschaftsministerium, ne? Aber ich denke, das Auswärtige Amt wird da auf jeden Fall was.
Also Herr Warbeck, der Detailschärfe Ihrer Frage, die Sie gerade da waren, ist der Gestalt, dass ich mich erstmal schlau machen müsste, weil mir dieser Vorgang jetzt hier nichts sagt. Ich kann Ihnen aber vielleicht nochmal allgemein sagen, sozusagen unbescholten dessen, was Sie da jetzt in Ihrer Frage aufwerfen, weil ich noch nicht mal wüsste, ob sozusagen Sprengstofftransporte, die über Deutschland laufen, irgendwie der Rüstungskontrolle, aber dem mal dargestellt, da liefern wir noch was nach. Aber Sie wissen ja, dass bei unserer Rüstungsexportpolitik nationalen, internationalen, europäischen Regeln unterliegen ist, dass das im Einzelfall immer streng geprüft wird, dass Deutschland dann natürlich bei diesen Geschichten seine völkerrechtlichen Verpflichtungen einhält. Aber wie gesagt, nochmal, dieser Einzelvorgang sagt mir jetzt nichts, deshalb müssten wir da im Zweifel nochmal was nachliefern. Okay.
Nachfrage? Ja, nochmal eine Grundsatznachfrage. Vielleicht hatte ich es auch missverständlich geäußert. Also es geht nicht darum, dass das deutsche Produkte sind, aber es ist ein deutsches Unternehmen registriert und mit Hauptsitz in Deutschland, das diese Transporte übernimmt. Es geht von Vietnam dann bis nach Israel. Deswegen die Frage, ob grundsätzlich, die Namibier haben das auch grundsätzlich argumentiert, ob die Bundesregierung grundsätzlich es als völkerrechtlich oder ein Bruch des Völkerrechts da sieht, wenn ein deutsches Unternehmen Kernelemente für Raketen- und Bombenproduktion in Israel liefert. Also der Transportweg sozusagen, deutsches Unternehmen liefert, das könnte man ja beantworten.
Aber Ihr Nachlegen zeigt ja, dass die Frage offensichtlich nicht ganz einfach ist. Deshalb würde ich mich gern einmal mit dem Sachverhalt vertraut machen. Und wenn wir darauf etwas antworten können, dann werden wir das gern nachliefern.
Dazu sehe ich keine weiteren Fragen. Dann ist Herr Jessen mit einem neuen Thema an der Reihe.
Ja, richtet sich als Wirtschaftsministerium. Wie bewertet das Wirtschaftsministerium die Tatsache, dass die amtierende EU-Ratspräsidentschaft das EU-Embargo gegen russisches Öl dadurch umgeht, dass es aus Russland geliefertes Öl als ungarisches Öl deklariert und somit dann als Embargo frei durch die Ukraine leiten lässt? Ist das nicht eine ganz offene Umgehung europäischer EU-Embargo-Beschlüsse?
Also wir hatten uns ja an dieser Stelle jetzt regierungsseitig das ein oder andere Mal zur ungarischen Ratspräsidentschaft eingelassen. Das will ich jetzt nicht nochmal hier wiederholen. Die Deklarierung, von der Sie jetzt sprechen, die kann ich jetzt an der Stelle nicht kommentieren, weil ich sie nicht ganz genau kenne.
Ja, vielleicht können Sie nachliefern, wenn Sie sich kenntnisreich gemacht haben. Faktisch ist es so, dass die ukrainische Regierung jetzt einer Durchleitung zugestimmt hat. Es wurde ein Deal geschlossen, nachdem erklärt wurde, ja, die Eigentümerschaft, die Besitzverhältnisse an diesem Öl, bevor es die ukrainische Grenze in der Pipeline erreicht, sei eben auf Ungarn übergegangen. Deswegen handele es sich nicht um russisches Öl, sondern um ungarisches, das Embargo befreit sei. Das ist ja das, was man üblicherweise als ein entweder Taschenspielertrick oder noch Übelriss bezeichnen würde. Vielleicht können Sie dann doch nach Kenntnisnahme eine Bewertung abgeben.
Ja, vielen Dank für die Erklärung dazu und Erläuterung. Auch meine Kollegen kennen den Fall nicht, so wie Sie ihn darstellen. Wir müssen es erst überprüfen.
Dann wechseln wir erneut das Thema. Ich schaue mal auf die Liste, weil ich nicht ganz sicher bin, ob ich den Überblick komplett habe. Ich habe jetzt noch zweimal Herrn Warwick mit neuen Themen, Herrn Rinke und Herrn Jessen. Wenn ich jemanden ansonsten übersehen habe, bitte melden. Herr Warwick.
Die BSW-Vorsitzende Sarah Wagenknecht hat dem Kanzler Lügen vorgeworfen, als ich hier bei der Sommerpressekonferenz in der BPK erklärt habe, Russland sei einseitig aus den zentralen Rüstungskontrollverträgen ausgestiegen. Tatsächlich seien es die USA gewesen, so Wagenknecht, die aus dem ABM, INF und Open Sky-Vertrag ausgetreten sind. Da es dazu bisher kein Dementi oder Widerspruch gab, wollte ich fragen, ob man davon ausgehen kann, dass dies sozusagen ein stillschweigendes Eingeständnis des Kanzleramtes ist, dass der Kanzler in dem konkreten Fall die Unwahrheit gesagt hat.
Herr Warweg, wenn ich jetzt all das, was Sie in Ihrer Frage so wunderbar verpacken, einfach mal weglasse, sage ich mal ganz grundsätzlich, wenn wir alles dementieren würden, was an Schwachsinn den Tag über gesendet wird auf solchen Kanälen, wie Sie gerade angeführt haben, hätten wir zu viel zu tun, um dann unsere eigene Arbeit könnten wir dann nicht tun. Insofern sollten Sie niemals davon ausgehen, wenn wir da nicht dementieren, dass es zustimmt. Und ansonsten schlage ich Ihnen vor, in den Geschichtsbüchern nachzugucken. Das ist noch gar nicht so lange her. Es gibt das Internet. Und dann können Sie sich selber schlau machen.
Ja, Frage? Gut, jetzt hat der Frau Warnknecht, die meines Wissens kein Kanal ist, sondern eine Politikerin, dargelegt, dass die USA aus den erwähnten Verträgen ausgeschieden sind. Da würde mich interessieren, da haben Sie eine andere Meinung. Da würde mich dann interessieren, ob Herr Hebestreit, kurz ausreden lassen, dann dürfen Sie auch antworten. Die Frage ginge dann an Sie und das AA, ob welcher Staat denn aus Sicht des Auswärtigen Amtes und des Kanzlers den ABM, INF und Open Sky Vertrag einseitig aufgekündigt hat.
Herr Warweg, wir sind ja nicht hier in einer Geschichtsstunde und ich habe gerade darauf verwiesen, dass Sie sich selber schlau machen können. Sie sind ja Journalist, dann können Sie das ja selber recherchieren. Und Sie haben die Worte des Bundeskanzlers gehört und ich habe auf das Internet und die Geschichte verwiesen. Und dann machen Sie sich selber schlau, statt hier Dinge zu verbreiten, die hier nicht hingehören.
Und wenn ich vielleicht nur ergänzen darf, weil Ihre Frage ja suggeriert, dass sozusagen das Fehlverhalten auf unserer Seite läge, vielleicht noch mal einmal klargestellt, Russland rüstet seit Jahren auf, hat den INF-Vertrag gebrochen und führt einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg in Europa.
Ausnahmsweise?
Ja, zumindest eine Antwort auf eine relativ einfache Frage würde ich schon ganz gerne. Wer hat aus Sicht der Bundesregierung den ABM, INF und Open Sky-Vertrag einseitig aufgekündigt? USA oder Russland?
Ich überlege jetzt, wie ich möglichst freundlich nochmal versuche, auf Sie zu antworten. Und deshalb verweise ich auf die Worte des Sprechers des Auswärtigen Amtes, der Ihnen einen Hinweis gibt, wer den Vertrag gebrochen hat. Und durch den Bruch eines Vertrages ist das eine Kündigung. Wenn wir beide miteinander vereinbaren etwas und ich mich an die Vereinbarung nicht halte, habe ich damit den Vertrag nicht eingehalten, sondern gebrochen. So ist das.
Dann wechseln wir das Thema und sind noch mal bei Herrn Rinke.
Ja, eine Frage an Herrn Kall, nehme ich an. Ich bin mir nicht ganz sicher, oder Herrn Wagner. Es gibt Medienberichte, dass Kadyrov einen neuen Statthalter hier in Deutschland installiert haben soll und dass er als potenzielles Sicherheitsrisiko angesehen wird. Ich hätte ganz gerne zum einen gewusst, können Sie das bestätigen und sehen Sie die Anwesenheit dieses Mannes hier auch als Gefahr für die öffentliche Sicherheit?
Also ich kann Ihnen dazu für das BMI nichts sagen und wie Sie wissen, könnten wir auch zu bestimmten Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden ja auch keine öffentliche Auskunft geben.
Ich habe dem auch nichts zu herbeizufügen.
Auch dazu sehe ich keine weiteren Fragen. Dann Herr Jessen.
Frage geht wieder ans Wirtschaftsministerium. In der Präsidentenkandidatendebatte gestern in den USA hat Trump erklärt, und da war ein Bezug zu Deutschland drin, weswegen ich frage, Deutschland habe ja versucht, innerhalb kürzerer Zeit die Stromversorgung komplett auf erneuerbare Energieträger umzustellen. Das sei gescheitert und seitdem baue Deutschland jetzt wieder neue fossile Kraftwerke. Was kann er damit gemeint haben über die im Frühjahr dieses Jahres beschlossenen Kraftwerkstrategie von, ich glaube, 4x2,5 Megawatt wasserstofffähiger Kraftwerke zu errichten? Gibt es darüber hinaus weitere und andere fossile Kraftwerke, die Deutschland im Bau oder in Planung hat?
Ja, Sie sprechen die Aussagen an. Die haben wir mit gehöriger Verwunderung wahrgenommen und halten sie auch nicht für wirklich nachvollziehbar. Ich weiß nicht, was der Präsidentschaftskandidat damit meint. Ich will auch nicht da in irgendwelche Interpretationen gehen oder die Debatte kommentieren. Das ist nicht unsere Aufgabe. Und dass ein fossiles Kraftwerk in Deutschland gebaut worden wäre im letzten Jahr, das entzieht sich meiner Kenntnis. Ich weiß davon nichts. Sie sprechen jetzt den zukünftigen Kraftwerkspark auch an. Dazu bereiten wir ja eine öffentliche Konsultation vor im Rahmen des Kraftwerkssicherungsgesetzes. Und die Kraftwerke, die für die Zukunft für ein erneuerbares Energiesystem gebaut werden, werden zum Teil erst mit Gas Energie erzeugen, müssen dann aber am Ende mit Wasserstoff oder ziemlich zügig dann mit Wasserstoff arbeiten oder mit einer anderen Form. Letztlich steht der gesamte Kraftwerkspark unter dem Dekarbonisierungsziel, also kohlenstofffrei zu arbeiten, CO2-frei, CO2-frei zu arbeiten. Das ist die Maßgabe, an der hat sich nichts geändert. Und viele Fakten sprechen gegen diese Aussage, die Sie gerade noch mal zitiert haben.
Danke.
Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Kommerzfreier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie.
Dann Herr Warwick mit dem wahrscheinlich letzten Thema für heute.
Die Kampagnenorganisation Campact hat im Zuge der Landtagswahlen ja zu einer Zweitstimmenabgabe für die Grünen aufgerufen und auch einen sechsstelligen Betrag an die Partei gespendet. Gleichzeitig hat Campact über die Tochtergesellschaft Hate Aid im Verlauf der letzten Jahre rund 2 Millionen Euro erhalten. Da würde mich interessieren, Frage geht unter anderem ans Familienministerium, wie denn das Familienministerium und der Kanzler diesen Vorgang bewerten, dass einerseits eine Organisation oder deren Tochtergesellschaft mit Millionenbeträgen gefördert wird und diese dann gleichzeitig von einem grünen geführten Ministerium und diese dann gleichzeitig im Gegenzug entsprechende Wahlempfehlungen und auch Wahlspenden tätigen.
Das Familienministerium sitzt woanders, oder? Ich wollte gerade sagen, weil ich war irritiert, weil er war wie die ganze Zeit in die Richtung.
Früher saß es dort, deswegen.
Es steht aber auch da, Herr Warwick, welche Ministerien sich dahinter verbergen.
Trotzigkeit.
Schenkt.
Vielen Dank. Es ist richtig, dass Hate Aid im Rahmen des Programms Demokratie Leben gefördert wird. Und das ist das, was ich Ihnen gerade dazu sagen kann.
Nachfragen?
Ja, aber nochmal eine Verständnisfrage. Das heißt, für das Familienministerium erscheint es nicht problematisch, dass man eine Organisation fördert, die gleichzeitig, beziehungsweise zumindest eine Tochtergesellschaft fördert, die gleichzeitig eine Wahlempfehlung für eine konkrete Partei ausspricht und diese auch noch mit einem sechsstelligen Betrag unterstützt. Findet das Familienministerium unproblematisch, auch was gute Regierungsführung, Transparenz angeht?
Ich kann Ihnen jetzt zu dem Einzelfall gerade im Detail nichts sagen.
Dann sehe ich für heute keine Fragen mehr. Danke unseren Gästen fürs Kommen. Hoffe, dass unsere Gäste in den hinteren Reihen ein bisschen Spaß hatten oder es interessant fanden. Und beende diese Pressekonferenz.